Fast 5,7 Millionen Erwachsene, ja, so viele sind laut dem Schuldneratlas 2025 in Deutschland überschuldet. Das sind immerhin 8% der Bevölkerung. Und diejenigen, welche sich Hilfe bei der Schuldnerberatung suchen, die drückt dabei eine Kreditlast von durchschnittlich 33.000 Euro. Denn es ist heute so einfach wie nie zuvor, Konsumwünsche über Kleinkredite zu finanzieren. Angebote wie Buy Now, Pay Later von Klarna oder PayPal wurden bereits von einem Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 25 Jahren genutzt. Und besonders junge Leute verlieren dabei auch leicht den Überblick und kommen nicht selten in Zahlungsverzug. Die Folge: Es kommt zum berüchtigten Schufa-Eintrag mit ungeahnten Folgen für die weiteren Geschäftstätigkeiten. Welche das dann sein könnten, wie man als Konsument den Überblick zu seinen Ausgaben behält und was man machen kann, wenn einem die Schulden schon über den Kopf gewachsen sind, das klären wir in dieser Podcast-Folge.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Und für meine heutige Folge habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen, die aus unterschiedlichen Generationen stammen und das Thema Schulden persönlich, aber auch fachlich fundiert beleuchten können. Zum einen darf ich wieder bei mir begrüßen Kevin Masurat. Er ist 26 Jahre alt und vertritt hier die Generation Z. Er arbeitet bei der Volksbank Rhein-Lippe als Compliance-Beauftragter und ist Mitglied von Neon Blau. Und zum anderen Ina Bitter. Sie ist Sozialpädagogin und bei der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wolfsburg im Bereich Schuldnerberatung Prävention tätig. Zudem ist sie aktiv in der Stiftung Deutschland im Plus. Die bieten Workshops für junge Leute an zum Thema finanzielle Bildung und schulen auch Lehrkräfte mit Unterrichtsmaterialien. Und dann sage ich, hallo Ina, hallo Kevin, ich grüße euch ganz herzlich.
Hi Falco.
Hallo, ich freue mich.
Kevin, beginnen wir mal mit dir. Du warst ja schon mal vor ein paar Podcast-Folgen bei mir zu Gast, aber magst du dich trotzdem mal vorstellen, was machst du und was ist Neon Blau?
Ja, hi, ich bin Kevin Masurat, komme aus Dienstlagen in Nordrhein-Westfalen. Und da seit 2018 in der Finanzwelt mittlerweile rum. Von der Bankausbildung über die Kundenberatung bis zum Compliance-Beauftragten hatte ich schon ein paar Stationen und habe mich dann in dem Rahmen dann auch für Finanzbildung irgendwann engagiert, weil ich gemerkt habe, dass da eigentlich viel zu wenig drüber gesprochen wird. Deswegen bin ich bei Neon Blau gelandet. Dort beraten wir die Volksbanken, Raiffeisenbanken und die ganzen Partner zur Gen Z und entwickeln innovative Lösungen, Tools, bringen junge Leute mit ja auch älteren Menschen zusammen, bringen sie in den Austausch, geben Feedback aus der Praxis und sagen, was uns als Zielgruppe eigentlich interessiert.
Das heißt, du gehörst zum einen zur Generation Z, tauscht dich auch im Kollegenkreise aus, bist aber auch da, man könnte fast sagen, beruflich tätig. Jetzt hört und liest man immer wieder junge Leute, denen ist der Status nach außen besonders wichtig, immer das neueste Handy, Markenklamotten etc. Ja, und wenn es das eigene Budget nicht hergibt, wird einfach ein Kredit aufgenommen. Wie gesagt, Klarna und Co. lassen grüßen. Jetzt mal ehrlich gefragt, ist das ein Vorurteil oder stimmt das so?
Na, ich würde sagen, es ist kein reines Vorurteil, aber das ist auch nicht die ganze Wahrheit dahinter. Klar, der soziale Druck ist da, gerade so auf TikTok, auf Instagram sieht man immer wieder irgendwelche Sachen, irgendwelche coolen Dinge, womit andere dann da auch prahlen und ja auch polarisieren, muss man es ganz klar sagen. Aber ich glaube, der größere Faktor ist einfach das Thema Zugänglichkeit. Wenn ich es so einfach habe, dass ich bei einem Checkout in meinem Warenkorb bei Zalando und Co. in zwei Klicks jetzt kaufen und später bezahlen drücken kann, dann ist die Hemmschwelle so niedrig, dass man da einfach total zu verleitet wird. Das Bewusstsein, dass das eigentlich echtes Geld ist und dass man das irgendwann zurückzahlen muss, kommt dann halt bei den meisten Leuten auch einfach erst später. Und da würde ich sagen, dass das das eigentliche Problem ist. Die Hürden sind sehr gering und, das muss man auch sagen, die Anbieter machen es unserer Generation auch wirklich extrem leicht. Deswegen sehe ich die genauso in der Verantwortung.
Jetzt Stichwort Konsumverhalten. Nachhaltigkeit ist auch ein wichtiges Thema. Freitagsproteste, lassen wir mal nochmal an uns vorbeiziehen, in Anführungsstrichen. Würdest du sagen, also es ist nicht mehr so, dass das Status das absolut Wichtigste ist? Ich meine, zu meiner Generation brauchte jeder ein Auto, man hat sich am Wochenende auf dem Parkplatz getroffen, ne, und so weiter. Handy hat es vielleicht abgelöst. Ist das nicht mehr so ein Thema?
Nee, ich glaube schon, dass das ein deutlich bewussteres Verhalten mittlerweile ist. Mein Opa hat früher mal gesagt, kaufst du günstig, kaufst du zweimal. Daran orientiere ich mich selber zum Beispiel auch immer. Und jetzt letztens hatte ich mit ein paar Freunden tatsächlich die Diskussion, weil ich auch Geburtstag hatte, dass wir uns einen Pizzagrill überlegt haben, dann ich als Geschenk zu bekommen. Und da haben wir wirklich ganz viel hin und her überlegt. Und das war eine ganz bewusste Kaufentscheidung jetzt. Das heißt, ich habe mich da gut mit auseinandergesetzt.
Ich hoffe, den nutzt du doch noch regelmäßig, weil sonst kauft man solche Dinge und dann landen die irgendwo in meiner Ecke, ne?
Ja, definitiv. Für die Party war der super.
Das ist okay, sehr gut. Du musst jetzt öfters Party machen. Ina, kommen wir mal zu dir. Du arbeitest bei der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Wolfsburg Bereich Schuldnerberatung und dann bist du auch in der Stiftung tätig, die heißt Deutschland im Plus. Magst du dich und deine beruflichen Tätigkeiten und auch gerne die Stiftung auch einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Ina Bitter, bin eine Sozialpädagogin und seit 9 Jahren im Bereich Schuldenprävention an Wolfsburger Schulen tätig. Seit 2020 kooperiert der AWO-Kreisverband Wolfsburg mit der Stiftung Deutschland im Plus. Das ist die Stiftung für private Überschuldungsprävention. Die Stiftung Deutschland im Plus wurde 2007 von der Teambank AG gegründet. Und gemeinsam setzen wir das Programm Konsum geplant, Budget im Griff um. Ziel ist, dass Schülerinnen und Schüler frühzeitig auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld vorzubereiten und ihre Finanzkompetenz zu stärken. In den Workshops beschäftigen wir uns mit ganz praktischen Alltagsthemen, Verbraucherrechte, Werbung und ihr Einfluss auf unser Kaufverhalten, das Erstellen eines Budgetplanes und Umgang mit Geld. An berufsbildenden Schulen geht es zusätzlich um Themen wie die erste eigene Wohnung, Verträge verstehen und vergleichen, sowie die Frage, wie Überschuldung überhaupt entstehen kann. Es wurden auch Module für Migranten entwickelt und in 9 Sprachen übersetzt. Diese werden mit großer Dankbarkeit angenommen.
Das heißt, ihr seid ja eigentlich eine private Initiative. Das heißt, Schulen bilden, muss man ganz ehrlich sagen, sowas ja nicht ab, oder?
Genau. Also in den letzten Jahren haben mehrere Schulen mein Angebot in ihr Schulprogramm aufgenommen. Dennoch ist das ja sehr unterschiedlich. Manche Lehrer behandeln bestimmte Themen, die anderen nicht. Also es wäre toll, wenn das einheitlich in Deutschland der Fall wäre. Ja.
Wenn ich einen Kredit aufnehmen will, dann wird in der Regel der eigentlich vorher geprüft, ob ich mir das leisten kann. Da gibt es ja spezialisierte Institute und die wohl bekannteste ist die Schufa. Und da gibt es ja entsprechend den bekannten Schufa-Score. Es gibt seit März diesen Jahres eine neue, angeblich transparente Berechnungsmethodik, die auf nachvollziehbaren Kriterien, also 12 Stück sollen das sein, basieren sollen. Kannst du uns erstmal erklären, Ina, was ist nochmal die Schufa, was ist dieser Schufa-Score und welche Auswirkungen hat der für mich im Alltag, wenn ich denn ja geschäftsmäßig tätig werden möchte?
Also seit März 2026 ersetzt ein neuer Schufa-Score den bisherigen Basisscore. Er bewertet die Bonität auf einer einheitlichen Skala von 100 bis 999 Punkten und berücksichtigt verschiedene Kriterien wie beispielsweise Zahlungsausfälle, das Alter von Bankverbindungen und Umzüge. Also ein schlechter Schufa-Score kann den Alltag erheblich erschweren. Eine Schülerin erzählte mir kürzlich, dass sie auf der Wohnungssuche ist und bereits mehrere Absagen erhalten hat, weil sie negative Schufa-Einträge hat. Jetzt hofft sie darauf, bei einem privaten Vermieter jedoch eine Chance zu bekommen. Das heißt, jeder von uns hat positive und negative Einträge bei der Schufa und viele junge Menschen wissen es nicht, ne? Hat jemand vor Jahren seine Rechnung nicht beglichen und diese Information wurde gespeichert, kann es halt dazu führen, dass jemand nicht den neuen Handyvertrag bekommt oder es wird dann schwieriger, ein Autoleasing zu erhalten. Was noch passieren kann, dass Kredite nicht vergeben können oder halt zu schlechten Konditionen.
Bekomme ich das dann immer eigentlich gesagt, dass ich sage, ja, tut mir leid, Sie haben einen schlechten Schufa-Score, kriegen die Wohnung nicht, den Kredit nicht oder wird einfach abgelehnt und man weiß gar nicht, warum. Kann das passieren?
Gut, jeder Mensch ab 18 Jahre hat das Recht, einmal im Jahr kostenlos eine Selbstauskunft bei der Schufa anzufordern. Und das ist sinnvoll, denn manchmal sind veraltete oder falsche Einträge gespeichert. Solche Fehler können den Score verschlechtern und sollten deshalb korrigiert werden.
Okay, aber es meldet sich keiner aktiv bei mir. Also ich muss schon selber tätig werden, ne?
Genau.
Okay. Und kann ich denn eigentlich auch positiv beeinflussen den Score? Jemand hat mir mal gesagt, ich soll regelmäßig kleine Kredite aufnehmen und die immer schön zurückzahlen und dann würde mein Schufa-Score steigen. Ist das eine gute Idee?
Also das, was jetzt beim neuen Score schlecht bewertet wird, wenn jemand oft umzieht, Das ist leider, also ich kann es mir vorstellen, jemand hat einen besser bezahlten Job gefunden und hat eine teure Wohnung gefunden. Wieso das jetzt schlechter bewertet wird, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Gut, wenn wir unsere Rechnung begleichen, haben wir positive Eintragungen, ne, langjährige Vertragsbeziehungen, regelmäßig geführtes Girokonto. Das sind alle positiv bewertete Daten von uns. Also ne, Mahnbescheide vermeiden. Privatinsolvenz ist das natürlich eine negative Eintragung bei der Schufa.
Wenn ich so viele kleine Kredite laufen habe, also ne, hier 10 Euro Handy hier, 50 Euro für die Couch dort und so weiter, wie wird denn das gewertet?
Sobald die bezahlt werden, ist das in Ordnung. Ne? Dann bist du derjenige, der regelmäßig zahlt und dazu in der Lage ist, Verantwortung übernimmt. Also zu viele Kreditkarten, ich denke, das ist, wird nicht so toll bewertet. Ja.
Kevin, wenn man früher einen Kredit aufgenommen hat, ne, ja, früher war es besser, nee, nicht unbedingt. Zum Beispiel ein Handy, eine neue Couch oder sowas, da muss ich erstmal zur Bank latschen, müsste einen Termin mit dem Kundenberater ausmachen, Kreditrahmen vereinbaren und dann durfte ausgezahlt werden. Teilweise, indem man sogar die Rechnung zur Bank geschickt hat. Du hast schon gesagt, heute geht es viel schneller, oftmals online, direkt beim Bezahlprozess, Stichwort Buy Now, Pay Later. Wie ist denn hier der Eindruck bei dir und deinem Freundeskreis? Wird sowas auch gerne und regelmäßig genutzt und eben mit dem Thema, ach, ist ja gar nicht so schlimm, ist ja gar kein Geld in Anführungsstrichen?
Ja, definitiv. Ich muss auch zugeben, dass ich eigentlich kaum jemanden kenne, der so klar oder auch die Funktionen bei PayPal und sowas noch nie benutzt hat. Ich würde sogar sagen, das ist vollkommen normal geworden, dass man das macht. Man muss aber auch dazu sagen, dass die meisten dabei gar nicht direkt so an Kredit denken, weil sich das eher anfühlt wie, ja, ich kann da halt ganz easy und ganz einfach bezahlen, also sehr komfortabel. Und ich zahle das halt einfach im nächsten Monat dann zurück, na, auch bei so einer Kreditkarte oder sowas zum Beispiel. Das ist halt anders als so ein klassischer Bankkredit, aber im Prinzip ist es meistens auch einfach das Gleiche, nur halt ganz klein. Und da bin ich auch wieder dabei. Es ist ganz gefährlich, weil die Hemmschwelle einfach so gering ist. Aber hier muss ich sagen, wenn ich das richtig gelesen habe, ändert sich da zumindest gerade ein bisschen was gesetzlich, weil die EU mit der Verbraucherkreditrichtlinie bei Now Pay Later erstmals auch aufgenommen hat, genauso wie so Kleinstkredite unter 200 Euro zum Beispiel, heißt dann, dass die Anbieter wie Klarna und Co. künftig darauf achten müssen, ob du dir das denn wirklich leisten kannst. Und da muss ich sagen, das finde ich erstmal gut, weil das zeigt, dass der Gesetzgeber hier ein Problem erkannt hat und uns jungen Menschen und auch alle Verbraucher da ein Stück weit schützen möchte.
Ich meine, jetzt sind wir ja eigentlich alles erwachsene Menschen, ne? Wenn man dann jemand noch sagt, ja, okay, hier die 50 Euro kannst du dir eigentlich nicht leisten, weiß nicht, ob ich mich dann so ein bisschen übervormundet fühle. Eigentlich, wie gesagt, jeder ist selbstverantwortlich, aber du würdest schon sagen, Anbieter wie Klarna und Co. haben eine Verantwortung gegenüber den Konsumenten und sollten ihnen ganz klar auch Warnungen aussprechen oder deutlich machen, hey, ne, Achtung, du hast vielleicht schon so und so viele Schulden, pass mal auf, oder?
Ja, definitiv. Also wir müssen hier die Anbieter mit in die Verantwortung nehmen, weil alleine am Verbraucher liegt es nicht. Und hier bin ich auch aus meiner beruflichen Rolle heraus Verbraucherschützer, dass ich sage, man muss mit fairen, transparenten Spielregeln hantieren und das ist aktuell so aus meiner Sicht nicht der Fall.
Ich habe ja eingangs gesagt, 33.000 Euro drücken die Schuldenlast von so einem durchschnittlichen Kunden, der zur Schuldnerberatung geht. Jetzt sind es ja meistens eher so die Kleinkredite, ne? 10 Euro pro Monat hier, 15 Euro da, klingt nicht viel. Aber im Laufe der Zeit geht das eben zu ganz stattlichen Summen, kann sich das aufbauen. Und dann hast du ja noch deine Abos für Handyvertrag, Netflix, Fitnessstudio und so weiter. Und dann ist mancher überrascht, was da am Monatsende plötzlich vom Konto abgeht. Kevin, wie ist das bei dir? Wie behältst du den Überblick über deine laufenden Zahlungen? Hast du feste Budgets, Regeln, damit du auch vielleicht nicht in so eine Kostenfalle tappst?
Jetzt hatte ich ja das Glück, ich durfte eine Berufsausbildung in der Bank machen. Das heißt, ich wurde da echt 2,5 Jahre ziemlich gut drauf vorbereitet, sowas alles für mich selber, aber auch für andere regeln und beraten zu können. Aber klar, ich musste das früher auch lernen, ne? Mit Taschengeld, ganz klar. Heute ist es bei mir aber so, dass ich 3 Konten habe. Ich habe ein Konto, da geht so Gehalt drauf. Das ist so das Spaßkonto. Davon gehen dann Daueraufträge ab. Einmal auf ein Konto, was ich zum Sparen nutze. Da investiere ich dann von oder mache eine Rücklage. Wenn ich mal irgendwo, weiß ich nicht, nächsten Monat zum Beispiel was haben möchte, dann habe ich noch ein Ausgabenkonto. Da läuft so Miete, also alles für Wohnen. Oder auch, weiß ich nicht, Essen, Einkaufen, das mache ich dann darüber. Und das funktioniert ganz gut. Also ich habe zumindest das Budget super im Griff, denn es ist halt das auf den Konten, was zur Verfügung steht. Und wenn es weg ist, dann ist es weg.
Dann auch keine Kreditaufnahme?
Nein.
Ina, nochmal zurück zu dir. Könnt ihr im Bereich Schuldnerberatung feststellen, dass sich die Art der Schulden, also für welche Konsumprodukte die Leute Geld ausgeben und auch diese Nutzung der Kreditaufnahme, also nicht mehr Bankberater, sondern eben hier online, dass sich das bei euren Klienten im Laufe der Jahre verändert hat?
In den letzten Jahren hat sich das Konsumverhalten stark verändert. Früher wurden Kredite vor allem für größere Anschaffungen wie Möbel oder Haushaltsgeräte aufgenommen. Heute sind vor allem Buy Now Pay Later Angebote, Ratenkäufe im Internet oder teure Handyverträge beliebt. Es ist oft sehr einfach, einen Kredit oder eine Ratenzahlung abzuschließen, selbst für kleinere Beträge, zum Beispiel für neue Schuhe. Also in Projekten zeige ich echte Rechnungen von unseren Klienten und da können die Schüler sehen, ne, wie aus einer nicht bezahlten Rechnung von 15 Euro, 2 Jahre später muss der Klient schon 201 Euro zahlen. Das Problem beginnt, wenn Rechnungen nicht rechtzeitig bezahlt werden, dann entstehen zusätzliche Kosten und Unternehmen wie Klarna geben sehr schnell offene Forderungen an die Inkassounternehmen weiter.
Vor allem bei Kreditkarten, wir sehen ja manche auch dann, man muss nur einen ganz kleinen Teil zurückzahlen, aber dann wird das mit, was haben wir denn da, 15, 16, 18% verzinst, ne?
Ja, das ist manchmal sehr hoch, ne? Bis zu 18% manchmal.
Jetzt zeigt man ja auch, dass oder Studien ergeben, wenn die Leute Buy Now Pay Later nutzen, dann sind die Warenkörbe um zu 10% im Durchschnitt größer. Also es wirkt auch, ne? Die machen das nicht aus Spaß an der Freude. Aber jeder siebte Nutzer verliert aber auch gerne mal den Überblick über seine Schulden. Ab wann würdest du denn aus fachlicher Sicht von einem Schuldenproblem sprechen und ab welchem Punkt muss man sich eigentlich definitiv Unterstützung zum Beispiel bei euch holen?
Zunächst sollten wichtige Ausgaben wie Miete oder Strom immer Vorrang haben. Solange bestehende Schulden offen sind, sollte man möglichst keine neuen Käufe auf Rechnung oder in Raten tätigen. Hilfreich ist außerdem eine Budget-App. Zum Beispiel Stiftung in Deutschland bietet eine App, die heißt Mein Budget, Ausgaben im Griff. Und mit der kann man Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten. Es lohnt sich auch, Verträge regelmäßig zu überprüfen, Tarife zu vergleichen und so unnötige Ausgaben zu reduzieren. Falls die Schulden doch zu groß werden, sollte man sich professionelle Hilfe suchen. Es ist wichtig, dass eine Schuldnerberatung kostenfrei ist. Ne? Zum Beispiel AWO, Caritas, Diakonie. Unterstützt kostenlos bei der Haushaltsplanung, bei Gesprächen mit Gläubigern und bei der Suche nach Lösungen.
Wie ist denn das, wenn du Klienten bei euch hast? Sind die, ich sag mal, unverschuldet teilweise reingeraten, also Familienzwist, Krankheit, Job verloren? Oder würdest du sagen, beim Großteil, das hätte man echt vermeiden können?
Bei einem Teil der Klienten geht es so darum, dass jemand seine Arbeit verloren hat oder kann nicht mehr so viel arbeiten wie zuvor aufgrund von einer Krankheit, ne, dann Scheidung. Es gibt auch einen Teil der Klienten, die es einfach nie zu Hause gelernt haben, mit dem Geld umzugehen. Und ja, die können nicht das Geld für den ganzen Monat aufteilen, haben keinen Überblick. Und so haben die Möglichkeit, das jetzt im Erwachsenenalter zu lernen, ja.
Wie geht dir denn vor? Also jemand kommt zu dir, du guckst dir das an und sagst, hui, also der kann seine Miete nicht mehr bezahlen, der Strom wird auch bald abgedreht. Wie geht ihr vor, um den wieder ja auf die Beine zu helfen?
So, wenn wir eine Klientin haben, ne, eine alleinerziehende Mutter von 2 kleinen Kindern ohne Ausbildung und ihre Überschuldung beträgt 8.000 Euro, es ist eher klar, dass in den nächsten Jahren sich die finanzielle Situation nicht verbessern wird, dann wird sie in die Insolvenz begleitet. Und wenn wir jemanden haben, der bestimmte Summe Geld verdient und es wird geguckt, wie hoch sind die Schulden, ist er in der Lage, monatlich 100 Euro an die Gläubiger zu zahlen, dann wird mit den Gläubigen verhandelt.
Das macht ihr also auch. Also ihr sprecht wirklich mit den Gläubigern und sagt hier folgendes Angebot, damit das wieder ins Lot kommt.
Genau, ja.
Kevin, jetzt haben wir ein paar Topics gehört zum Thema Schulden. Was ist denn so erstmal dein wichtigstes Takeaway? Was würdest du vielleicht auch deinen Freunden aus diesem Gespräch mitgeben? Du bist vielleicht nicht so der klassische Schuldnerberatungstyp, hast du ja ganz klar gesagt, du hast deine Budgets im Griff. Aber das eine oder andere, was würdest du nochmal mitnehmen wollen?
Ganz klar, das Unsichtbare sichtbar machen. Weil Schulden nicht durch eine große Kaufentscheidung entstehen, sondern eher durch so kleine, viele Sachen, die sich aufsummieren. Deswegen mein Tipp, einfach mal einmal im Monat die Kontoumsätze durchgehen, mal wirklich hinschauen, aufmachen, Zahlungen checken und sich selber fragen, will ich das wirklich so? Habe ich das Geld gut für mich ausgegeben, investiert, wie auch immer? Oder habe ich da vielleicht auch einfach mal ein bisschen über meine Stränge geschlagen und etwas zu sehr gelebt? Und ganz wichtig, bevor man einen Ratenkauf macht, mal kurz durchrechnen, was es insgesamt kostet, inklusive Zinsen. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, wer sich diese Sachen zur Gewohnheit macht, der hat schon ganz viel für sich selbst getan.
Das ist ein guter Punkt. Dann wird aus der 2.000-Euro-Reise nämlich einen 3.000-Euro-Kredit und die Reise ist schon 2 Jahre hinter einem. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Podcast zum Thema Geld und Glück und da hat dann der Clemens Schönmann-Fink, René sucht Rendite, schön gesagt, du hast also für dieses Paar Schuhe 3 Tage gearbeitet, in Anführungsstrichen. Ne? Sowas vielleicht auch mal umrechnen oder ich habe dann irgendwas da stehen und das war jetzt 2 Wochen meiner Lebensarbeitszeit. Ist es das wert? Ina, zum Abschluss, was ist denn so dein wichtigster Tipp, um Schulden vorzubeugen und ja, was sollte man machen, wenn es bereits eng geworden ist? Hast du da nochmal so 2 Mitnahmepunkte für uns?
Natürlich die beste Budget-App der Welt nutzen. Die heißt Mein Budget, Ausgaben im Griff. Ein Teil des Geldes am Anfang des Monats zur Seite legen. Unnötige Kredite vermeiden. Ich sage zu den Schülern immer wieder, du bist nicht dein Handy, du bist nicht deine Schuhe. Also ne, du bist viel, viel mehr. Und zuerst sparen und dann mit großer Freude sich etwas gönnen.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dann lass mich unsere Erkenntnis zum heutigen Thema nochmal kurz zusammenfassen. Also das Thema ist gar nicht, dass man plötzlich mal 20.000 Euro aufnimmt und dann das Problem hat, sondern eben diese kleinen Schulden, 10 Euro hier, 15 Euro dort. Und beim Checkout wird einem angeboten, ach, zahlst doch nächsten Monat. Passt da einfach auf, dass euch das nicht über den Kopf wächst, weil dann summiert sich das ganz schnell auf. Und wenn es dann mal passiert ist, dann sucht euch gerne professionelle Hilfe. Das ist keine Schande, weil das Schlimmste, was eben passieren kann, was Ina schon gesagt hat, eben diese negativen Schufa-Einträge, weil die können einem das Leben wirklich, wirklich schwer machen, wenn man dann zum Beispiel keine neue Wohnung oder keinen neuen Mietvertrag bekommen kann. Und ansonsten wirklich mal drüber nachdenken, brauche ich dann dieses 7., 8., 9., 10. Ding einfach nochmal eine Nacht drüber schlafen und ansonsten eben Budget-Apps nutzen, Budget-Listen aufstellen, schaut, dass ihr eure Finanzen im Griff habt. Das 3-Konten-Modell, was Kevin hier genannt hat, ist sicherlich auch eine gute Idee. Dann sage ich Ina, Kevin, vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Falco.
Dankeschön.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch ein paar wertvolle Tipps zum Umgang mit den Themen Kredit und Schulden geben. Und wenn ihr auch weiter auf dem Laufenden bleiben wollt zu den Themen Finanzen und Geldanlage, abonniert doch gleich unseren Kanal und dann freuen wir uns auch über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen, auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dann einfach wieder an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise. Die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Dann wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.